Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig, 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört. Heute eine kleine Änderung. Heute ist leider nicht die Stefanie Ferch da, sondern ein Nasenbär, der mit mir, Viviane Wildes-Gibitzki, über Diverses sprechen wird. Nicht wahr, Nasenbär?
Richtig, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für meine sehr nasale Sprechweise heute, aber das zeigt ja nur, wie wahnsinnig hoch meine Motivation ist, an diesem Podcast zu partizipieren.
Ja.
Ne? Weil wir haben jetzt eine Woche überspringen müssen wegen technischer Problematik. Und dann wollte ich jetzt nicht meine Gesundheit zu der zweiten Problematik werden lassen, weshalb wir eine weitere Woche skippen. Das wissen wir, es würde euch maximal enttäuschen. Deswegen, wisst ihr, warum ich mich so anhöre, wie ich mich anhöre, beziehungsweise warum ich mich trotzdem vor das Mikro getraut habe. Aber es ist auch so, es gibt einfach wieder wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen. Worum geht's? Vielleicht hat der ein oder andere es in diesem Land auch schon mal mitbekommen. Es ist ja gerade die EM, ne? Die läuft. Und wir schlagen uns ja unerwartet gut. Und es gibt noch so diverse interessante Side-Facts, manche zum Schmunzeln, manche zum Weinen rund um diese EM. Darüber werden wir sprechen. Dann geht es, wurde schon 3000 Mal thematisiert, aber es gibt neue Zahlen, ja, zum Thema, wo schauen wir eigentlich die Nachrichten? Was ist unser Verhältnis zum Thema News? Und dann ist auch von einer, ich möchte mal sagen, der LinkedIn-Koryphäe schlechthin, gestern ein Artikel, ich glaube, es war gestern wirklich, ein Artikel vom Business Insider live gegangen, ja, der da die ein oder andere Frage aufwirft, nennen wir es mal so. Wir gehen dann später einmal darauf ein, um wen es sich handelt und vor allen Dingen um was. So viel mal als schneller Wrap-up. Ich finde, das sind wieder ganz spannende Themen, oder?
Das, ja, wunderbares Potpourri. Aber ich glaube, das, was uns im Moment am meisten beschäftigt, ist tatsächlich die EM im eigenen Land. Wie kriegst du die im Moment so mit? Schaust du jedes Spiel? Schaust du nur die Deutschlandspiele? Bist du so richtig im EM-Fieber mit Schwarz-Rot-Gold und alles?
Also ich würde sagen, ich bin schon im EM-Fieber. Ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt Ungarn gegen Rumänien schaut. So, also dafür reicht's nicht.
Was hast du gegen Ungarn und Rumänien?
Nee, das könntest du auch ersetzen. Ich bin jetzt nur nicht so die, ich muss jetzt nicht jedes Spiel mehr anschauen.
Okay, verstehe. Mhm.
Aber ich bin trotzdem in EM-Stimmung, weil ich ist total heilsam finde, was die EM gerade mit uns macht, so in einer positiven Ausprägung. Und ich mich einfach total sowohl für das Team als auch für uns irgendwie alle freue, dass es bislang so gut läuft.
Das stimmt. Wir haben uns ja wirklich sehr gut geschlagen. Ich glaube, mit dem höchsten EM-Sieg seit EM-Beginn,
ja.
Also seit aller EMse, die es jemals gab, nämlich 5-1 gegen Schottland. Und dann auch nochmal 2-0 gegen Ungarn. Das war schon ganz ordentlich, aber manch ketzerisches Maul meint, das sei erwartbar gewesen, weil das jetzt nicht die allerstärksten Mannschaften im Turnier seien. Aber da finde ich auch, also Entschuldigung, das ist albern. Ja. Und ich möchte allerdings an der Stelle sagen, weil ich habe ja auch gar keine Ahnung vom Fußball. Ne? Ich gucke irgendwie, ich bin halbwegs happy, wenn ich verstehe, welches Trikot unsere Mannschaft trägt und wer ja so ein paar Namen kenne. Alles andere ist nicht mein Brit. Fußball ist einfach, ich gucke das aus patriotischen Gründen und für die Föhl, aber ansonsten habe ich damit nicht so viel am Hut. Was aber total geil ist, ich weiß nicht, in welchen Städten ihr zu Hause seid, in welchen Großstädten, wo auch die Lager der Mannschaften sind. Hier in Köln sind, glaube ich, die Ungarn sind hier und die Schweizer?
Ich glaube, ja.
Auf jeden Fall gibt es hier große Fanmeilen, ja. Also die Schweizer haben ihre Fanmeile hier, die Ungarn, die Schotten allerdings auch.
Ich liebe die Schotten.
Und wir hatten da wirklich ein Erlebnis vergangenen Mittwoch. Da war nämlich der große Fanmarsch der Schotten zum Spiel zum Müngersdorfer Stadion. Und das war, also da merkt man wirklich die Qualitäten von Köln. Ne? Bei uns ist ja wirklich so, trink unser Bier, sing unsere Lieder und du bist einer von uns. Und man muss einfach mal sagen, unsere FC-Hymne basiert ja, glaube ich, auf einem schottischen Volkslied, The Bonnie Bonnie Banks of Loch Lomond. Da ist man ja schon direkt verbunden. Auf jeden Fall sind diese Schotten hier in ihren Kilts durch die Gegend gerannt, auf der Suche nach ihren Pensionen und Hotelzimmern. Die haben sich vorm Aldi ihre Mische gemacht aus Multisaft und Korn. Das war wie auf dem Dorf, wie bei mir früher auf dem Dorf. Aber es war einfach eine total nette Stimmung und sie wurden wirklich von den Kölnern an den Straßenrändern, als sie dann marschiert sind, so herzlich empfangen. Da geht mir richtig das Herz auf. Da kann man total jetzt sagen, das ist eine Kölner Qualität, aber ich hoffe natürlich, dass in allen anderen Städten
ist ein
Beispiel
auch so.
Ist ja auch Hamburg und die Niederlande, genau. Was die niederländischen Fans da abgerissen haben.
Lieb's.
Ist ja der Wahnsinn. Aber das ist ja, das spricht ja nur für unser Land, dass man sagt, okay, wir fühlen uns ja eigentlich ganz wohl, so wohl, dass die Stimmung einfach gut ist.
Ja, ich fand aber auch, also vielleicht geht es auch wirklich nur mir so, ich finde, dadurch bekommt auch nach einer langen Zeit Europa wieder mal so einen positiven Touch. Ne, also man denkt ja manchmal auch so, oh ja, Europa irgendwie DSGVO und alles immer nur Klüngel so ungefähr, kriegt sehr viel Negatives auch mit, muss man sagen. Und ich finde, das bekommt jetzt irgendwie durch die EM nochmal so total was Positives. Und gerade finde ich bei den Schotten, die sind mir jetzt nur mal besonders präsent, weil es halt wirklich in Köln eine Eskalation war und das meine ich total positiv. Ich finde, die sind so das, also ich krieg wirklich Gänsehaut, wenn ich noch an die Bilder denke, weil ich finde, das war so die positivste Ausprägung von zwei Nationen auf einem Fleck. Ne? Mhm. Also die haben so ihre Kultur mitgebracht, ne, mit Dudelsack und den Röcken und ich weiß nicht was alles. Und haben aber auch unsere so total mitgenommen und gefeiert. Ne? Also ich finde, das war so die perfekte Symbiose irgendwie.
Total. In Köln hat das aber auch Tradition. Wusstest du, dass im Rosenmontagszug seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren immer die gleiche schottische Fußgruppe mitgeht?
Nee.
Ja, nee. Die gehen hier immer im Rosenmontagszug mit. Und da finde ich total nett. Der andere Punkt ist ja, was hingegen nicht so richtig gut läuft, und das ist auch so deutsch. Also die Bahn kommt nicht pünktlich, wenn sie denn dann kommt. Also mein Mann war jetzt in den letzten 2 Tagen auf einer Odyssee mit der Deutschen Bahn unterwegs und war wirklich lost in Translation, beziehungsweise lost in Österreich oder in, ich weiß nicht wo, Prim am See, wo er plötzlich mit ganz vielen rumänischen und ich weiß nicht was Fußballfans und deren Kindern stand, die überhaupt nicht wussten, wo sie jetzt hin sollten, weil es keine Shuttle gab. Die Bahn fuhr einfach nicht mehr, Oberleitungsstörung. Und dann war halt das Handynetz, oh Wunder, nicht so richtig Töfte. Und man kann ja dann auch hier irgendwie nur bar bezahlen. Das ist so, also das, ich finde, da clasht es einfach so aufeinander, wo man sieht, Deutschland hat in jeder Hinsicht ein infrastrukturelles Problem, ein massives Problem. Andere Nachbarländer, die vielleicht wirtschaftlich nicht so stark sind, aber infrastrukturell einfach viel besser aufgestellt.
Niederlande.
Sich irgendwie so denken, what the fuck, was ist hier los?
Also ich muss ja sagen, jetzt an der Stelle ausgesprochen, den größten Respekt für deinen Ehemann, dass er seit so vielen Jahren mit der Bahn fährt. Wirklich, ne?
Weil, ich sage auch immer, Schatz, wo bleibt der Helikopter? Aber irgendwie sträubt er sich dagegen.
Verstehen wir nicht, an der Stelle sei das mal gesagt. aber so oder so. Also ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte das einfach nicht ertragen, jeden Tag so häufig auf irgendwelche Unwägbarkeiten, auf irgendwelche Oberleitungen, was weiß ich nicht, was es da alles für Sachen gibt, die im Zweifel aus dem Hut gezogen werden. Ich könnte es nicht ertragen.
Ja, aber du hast auch keine andere Alternative, muss man mal dazu sagen. Also klar, der könnte nach jede Strecke mit dem Auto fahren, aber der hat halt dann die Zeit im Zug, um noch zu arbeiten und vorzubereiten. Fliegen ist seit Corona nicht mehr so easy. Also gerade diese kurzen Strecken sind entweder A, nicht mehr vorhanden oder B, wahnsinnig teuer, sodass jeder Kunde sagen würde, ja, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also könnte er natürlich machen, aber wir sind früher viel geflogen. Ich finde es jetzt auch ohne Flugscham, aber teilweise ein bisschen albern. So eine Flugstrecke von 55 Minuten.
Ist auch so. Ich verstehe es auch. Ne? Ich verstehe auch, dass es keine andere Option gibt. Aber ich könnte es einfach nicht. Also ich habe so eine geringe Frustrationstoleranz, dass ich es nicht ertragen könnte. Und ich glaube, es war die Lufthansa, das fand ich mega lustig, wenn auch irgendwie traurig. Die hatte an dem Ausgang im Flughafen, wenn dann die potenziellen Gäste, wo auch immer sie herkommen, sozusagen aus diesem Gate rausgehen, war so ein Aufsteller und da stand so drauf, Dinge, die hier ganz normal sind, die sie aber als komisch empfinden könnten. Und dann stand da halt sowas wie unsere Bahn, nicht die schnellste. Dann bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie an jeder Bumsecke mit Bargeld zahlen müssen. Und ich fand es mega witzig, weil ich zum einen mag, wenn man sich selbst so ein bisschen aufs Korn nimmt und zum anderen ist es ja auch so. Ne? Also ich finde es schon auch eine relevante Info, die man den Leuten mitgeben muss.
Also ich finde, dass die EM dieses Jahr wäre im eigenen Land wirklich die perfekte Bühne fürs Verkehrs- und Digitalisierungsministerium gewesen. Um einfach mal so eine fette Kampagne zu fahren, so nach dem Motto, ey, ich glaube, ja, wir haben hier so ein bisschen Nachholbedarf. Wir sind aber dran. Wir reparieren die Oberleitung.
Ich glaube, es fängt ja schon damit an, dass Verkehr und Digitales in einem Ministerium beheimatet ist. Das halte ich nach wie vor für jetzt nicht den klugsten Schachzug.
Ja, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, Autoverkehr, Datenverkehr, Geschlechtsverkehr, alles Verkehr.
Was soll's?
Meine Güte.
Das kann man ruhig zusammenlegen.
Eben, das sind ja sogenannte Synergieeffekte. Richtig. So, aber jetzt haben wir ja noch einen anderen Punkt beim Thema EM. Und zwar, sagen wir mal, die Trikots. Die Trikots waren ja auch schon im Vorfeld riesengroßes Gesprächsthema, weil der Noch-Sponsor Adidas sich da gemeinsam mit dem DFB und Jungfrau Matt Sports war es, glaube ich.
Ich glaube schon, ja.
Sich aber etwas Farbenfrohes überlegt hat, nämlich ein bisschen Rosé, ein bisschen Magenta, ein bisschen Violette, Lilac. Und hat da ein farbenfrohes Trikot rausgehauen. Allerdings auch zu einem stolzen Preis. Die eingefleischten Fans werden sich das sicherlich besorgt haben. Aber sagen wir mal so, ich habe mal einfach mal nur so aus Interesse, spaßeshalber geguckt, was kriegt man denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch an Merch? Ja, so ein Kindertrikot kostet dann halt auch 75 Euro. Ne? Und da muss ich sagen, nö.
Nee, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht. Aber weißt du, was ich mich da gefragt habe, beziehungsweise nicht gefragt, sondern eher festgestellt? Wir haben ja vor, keine Ahnung, x Folgen, fühlt sich an wie vor 800 Folgen, das wird es nicht gewesen sein, haben wir uns ja über diese pinken Trikots unterhalten. Und ich muss sagen, wir haben doch recht behalten, um das mal zu sagen, weil die These war ja, wenn wir 2 Spiele gewinnen, 3, juckt das Trikot niemanden und alle werden steil gehen und sagen, wie geil wir sind und niemand wird, kein Hahn wird mehr danach krähen. Und wie ist es? Genau ist so. So. Und das sollte uns doch irgendwann auch mal so ein bisschen so einen Lerneffekt geben, dass es sich gar nicht lohnt, dass man sich über sowas aufregt, weil wir danach dann das eh vergessen werden.
Ja, aber Steffi, worüber soll man sich denn sonst in den sozialen Medien dann aufregen?
Ja, aber es
macht
gibt doch
so viel Spaß, sich zu empören. Jetzt ist aber so, guck mal, jetzt sind wir ein bisschen erfolgreich, alle Trikots sind weg. Also kriegst ja kaum noch eins, wenn dann überhaupt Kindergröße und da muss er erstmal reinpassen. Nee, aber was hat Check24 gemacht? Die schlauen Füchse, die haben ein Tippspiel initiiert zur EM und um daran teilzunehmen, musstest du deine Daten eingeben und konntest dir ein Trikot bestellen. Aber nicht das Trikot, sondern ein Check24 gebrandetes Trikot von Puma. In weiß und schwarz und dann noch ein bisschen bunt dabei. Und das haben sehr, sehr viele Menschen gemacht. Mein Mann und ich auch. Einfach, weil wir dachten, naja, wir sind ja Check24 Kunden. Also wir buchen darüber Urlaube und Mietwagen und so weiter. Warum denn nicht? Die haben ja unsere Daten, bricht uns keinen Zacken aus der Krone. Und dann haben wir irgendwie so ein nettes Trikot. Und siehe da, also der Verdacht ist, man hat jetzt keine Zahlen, weil Check24 sich da leider sehr bedeckt hält, was die Auslieferungszahlen betrifft. Aber es laufen wohl mehr Menschen in diesen Check24-Trikots von Puma rum, als in den Adidas offiziellen DFB-Trikots. Und ich finde es einfach
Gänsehaut.
Nur geil. Das ist wahrscheinlich einer der besten PR-Marketing- whatsoever Sponsoring-Coups aller Zeiten.
Auf jeden Fall. Ich kriege wirklich, muss ich sagen, bei so einer Art von Marketing Gänsehaut. Mega. Weil das halt mal so out of the box gedacht ist. Das ist nicht, oh ja, lass uns eine spannende Out-of-Home-Kampagne machen und da sitzen 2 Männer im Deutschland-Trikot und die prosten sich zu und das ist dann von Warsteiner die überraschende Out-of-Home-Kampagne oder auch von Bitburger, völlig Jacke wie Hose, sondern das ist halt wirklich komplett neu gedacht und halt so einen spannenden Insight, den man auch vielleicht nicht so präsent hat, irgendwie genommen, nämlich nicht jeder kann sich so ein Trikot leisten, ne? Als um mal eins zu nennen, mal ganz abseits von dem Thema Verfügbarkeit. Lass das doch nutzen, das ist so and smart. Und es ist ja nicht nur, dass die jetzt die ganze Zeit gefühlt 8 Millionen Ambassador da draußen rumlaufen haben, ja, die ihr Branding mit Stolz und Glück trägt. Ja, das passiert ja auch per se sehr selten, muss man sagen, außer du bist jetzt die abgefahrenste Love-Brand. Aber auch, dass die ja jetzt die ganzen Daten haben. Es ist so smart.
Ich glaube, es wurden 5 Millionen Trikots ausgeliefert. Und eigentlich war ja noch der Plan, dass man seinen Namen hinten drauf haben kann. Wir haben damals auch unseren Namen eingegeben, aber ich glaube, die Anfrage, die wurde dann so krass, dass die Beflockung überhaupt nicht mehr gefunzt hat. Das ging nicht mehr. Deswegen hat, glaube ich, so gut wie jeder ein Trikot ohne seinen Namen gekriegt, was aber total Wumms ist.
Juckt nicht.
Nee. Und diese Trikots, die werden jetzt zwischen 15 und 85 Euro auf eBay gehandelt. Ist das geil? Ist das geil? Ich meine, das ist den Werbewirkungseffekt, den kannst du ja noch nicht mal berechnen, den ROI dazu. Ich meine, wie willst du das in Zahlen fassen?
Abbilden. Ja, kannst du nicht. Und weißt du, ich habe mir ja schon gedacht, ne, das ist ja immer so the dark side von sowas. Ich weiß jetzt genau, bei dem nächsten großen Sportevent kommen dann wieder die ganzen Marken, die Cola haben und versuchen das halt auch zu machen. Und dann ist es halt nicht mehr cool, liebe Marken. Ich verstehe den Impuls.
Ja, mach das nicht.
Aber bitte, bitte nicht.
Das war jetzt einfach so geil. Das war so organisch. Das war so echt. Ja. Und das war auch so unaufdringlich.
Richtig.
Das war ja nirgendwo, mach bei unseren Tisch mit. Jetzt ja, das Trikot und bla bla bla. Sondern einfach, bitteschön, hier ist so ein Tippspiel. Und da kannst du übrigens so ein Trikot bestellen. Ne? Da ist dann halt, und ey, wie geil für Puma, bitte.
Geil für alle. Puma. Für alle. Das ist so eine Aktion. Ich habe auch noch
eine Win-Win-Win-Win-Situation.
Es hat für keine einzige Partei irgendwas Negatives, sondern einfach nur Vorteile von A bis Z. Und ich habe wirklich, das verdeutlicht auch, wo wir stehen, ja. Es gab halt wirklich einige Allmanns, ne? Die haben unter diesen Posts geschrieben, ja, aber man muss auch sagen, da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Pass mal auf, ne? So viel Geld, wie das gebracht hat, kann nicht reingeflossen sein.
Aber dann für 25 Millionen Euro schönen TVC-Flight irgendwie buchen in der Primetime, aber das bringt natürlich was.
Das haben die ja auch gemacht. Ne? Also ja, die hatten ja auch einen TV-Spot mit Poldi, aber nichtsdestotrotz, ich bin total bei dir, was ist dein fucking Punkt? Man kann sich doch einfach mal freuen und einfach mal krassen Respekt äußern, dass man auf so eine Idee kommt, weil ich nicht drauf gekommen.
Einfach eine gute Idee hatte.
Ja.
Ich finde das
einfach mal stehen lassen.
Einfach mal schön. Also deswegen fand ich, war jetzt die EM schon aus Marketing-Gesichtspunkten und Kommunikationsgesichtspunkten totaler Erfolg. Egal, wie die deutsche Mannschaft spielt. Übrigens, um ihn mal auch wieder einzubringen, Julian Zietlow hat ja das Endergebnis der EM ja auch vorhergesagt, nachdem er sich seine neue Favorite-Droge Happy reingeballert hat. Wer das nicht verfolgt, ist auch egal. Ist auch gar nicht so wichtig. Man muss auch nicht wissen, wer Julian Zietlow ist. Das ist einfach nur für unser beider eigenes Amüsement. Deutschland wird die EM gewinnen, hat er gesagt. Das ist offizielle EM-Orakel Julian Zietlow.
Das Drogenorakel Julian Zietlow.
Erinnerst du dich noch, welche WM war das nochmal, wo so ein Oktopus, so ein Kraken immer getippt
hat? War das nicht 2006?
Das kann gut sein. Dann war dann im Fernsehen immer die Kamera gerichtet auf dieses Aquarium, wo dieser arme Kraken drin saß. Oder war es schon mal, eine Frau?
Hättest du heute nicht mehr machen können.
Nein. Nein, nein, vielleicht auch einfach genderloser Kraken. Und ja. der hat dann
getippt. Im Meer. Du stellst im Meer unten zwei Dosen Fisch oder was die auch immer ist auf.
Ja.
Und dann musst die halt selbst dahin finden.
Genau. Unter dem Meer. Oh, na, und heute, naja. Dieses Jahr ist halt Julian Zietlow das offizielle Drogen-OM, EM-Orakel. OM-Rakel.
EMO. Ja. Drogen-EMO. Ja, super. Nee, vielen Dank an Julian Zietlow an der Stelle, aber so oder so finde, weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Wir neigen ja dazu, wir beide auch immer möglichst, wie sollen wir sagen, alle Szenarien zu durchdenken in unserem kleinen Oberstübchen. Und ich habe mich gestern gefragt, weil ich die neueste Lanz und Precht-Folge gehört habe, die übrigens als Überschrift hat, die Sehnsucht nach der Sorglosigkeit, und sie reden einfach gar nicht darüber. Naja, anderer Punkt. Auf jeden Fall hat, ich glaube, es war Precht gesagt, und da stimme ich ihm komplett zu, lass uns auch einfach freuen, dass sie nicht beim ersten Mal direkt rausgeflogen sind, weil dann wäre dieses schon labile Land, gesellschaftlich sehr labile Land, komplett am Ende gewesen. Und ja, das wäre auch so. Dann wäre komplett schockenlich.
Ich meine, Katrin Göring-Eckardt hat es ja fast geschafft mit ihrem Tweet oder ihrem, eigentlich, mit ihrem
mit ihrem geposteten Beitrag bei X.
Schade, jetzt gibt es so ein Wort wie Tweet nicht mehr, ne? Aber die dann irgendwie sagt, was hatte sie nochmal gesagt?
Sie hat gesagt, ist das nicht toll? Also sie hat das direkt nach dem Sieg, nach unserem Sieg der deutschen Elf gepostet, ja, alles super. Und jetzt hat sie doch irgendwie gesagt, und Jetzt denken wir mal dran, wie viele weiße Spieler dabei sind oder irgendwie sowas. Also sie hat sich auf jeden Fall nach diesem Sieg auf diese Umfrage von der ARD unter anderem bezogen. Bei der letzten Folge gab es ja so technische Schwierigkeiten, weil da hatten wir das auch thematisiert, weil ja die, unter anderem, ich glaube, es war die ARD,
ja,
in einer Umfrage x Menschen gefragt hat, ich weiß gar nicht, ob die offen oder geschlossen war, die Frage, wie wichtig wäre es Ihnen, dass es mehr weiße Spieler in der deutschen Elf gibt?
So, also wir wissen nicht, ob Sie die Frage so gestellt haben, aber irgendwie so, was müssen Sie gefragt haben, weil Sie dann zu folgender Erkenntnis gekommen sind, nämlich?
Genau, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass jeder Vierte oder jeder Fünfte gesagt man hätte gern mehr, weiße Spieler dabei, weil ich mir auch schon denke, was ist eigentlich mit dir nicht Knulle, wenn du so eine Frage stellst, aber gut. Die Politikerin hat das nochmal aufgegriffen und wie soll ich mal sagen, das Feedback war overwhelming insofern, als dass sie ihn direkt nach 5 Sekunden hat wieder löschen müssen.
Weil man ihr Rassismus vorgeworfen hat, was natürlich auch wieder völliger Unfug ist, weil sie meinte das nicht rassistisch, aber sie hat es so dumm formuliert, ja, dass man einfach nur gesagt hat, Mädel, ehrlich, echt jetzt, also...
Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich denke mir dann halt so, die Politiker sagen ja auch, und das kann ich auch nachvollziehen, die sind davon genervt, dass man alles politisiert aktuell, ne, dass man jeden Bums zu einem Politikum macht, so, kann ich auch verstehen, dann mach's doch aber bitte nicht selbst.
Ja.
Jetzt ist es einmal so, dass die Gesellschaft nicht wirklich bei jedem Bums irgendwie wieder sagt, warum das gesellschaftlich oder in welchem Kontext auch immer schwierig ist, dann lass es doch bitte auch selbst. Bitte.
Also Endformel ist, sie wollte eigentlich nur sagen, wie sehr sie sich freut und wie egal es ist, welche Hautfarbe unsere Nationalspieler haben, weil das alles Deutsche sind. Das war ja ihre Botschaft, die kann man eher anrechnen. Es war sehr unklug formuliert, es ist ihr um die Ohren geflogen, sie wird daraus gelernt haben. Vielleicht auch nicht, aber...
Let's hope for it, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, aber ich hoffe auch, dass sie im Turnier möglichst weit kommen, weil es Balsam für die deutsche Seele ist. Wir sind ja gerade so zerrissen in der politischen Gemengelage. Wir wissen ja gar nicht, wo vorne und wo hinten ist, wo rechts, wo links ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Deutsche an und für sich ist ja gerade ganz furchtbar verwirrt. In allen möglichen Hinsichten, er weiß ja überhaupt nicht, ist er gut, ist er böse, ist er rechts, ist er links, für wen ist er denn jetzt, Israel oder Palästina, für wen, ne, also als wäre es ein Fußballspiel, für wen soll man denn da eigentlich sein? Ne? Ja. Und wir, die Information, mit denen wir umgehen müssen, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, die wir uns aus den diversen News-Outlets ziehen, die es so gibt auf der Welt, nämlich insbesondere die digitalen Kanäle, ob das jetzt die sozialen Medien sind, Blogs oder Webseiten oder so. Da hat man ja, möchte man meinen, mannigfaltig Möglichkeiten, sich zu bilden. Und gleichzeitig beschleicht offensichtlich die Menschen oder die Deutschen das Gefühl von Unzufriedenheit, weil sie dann sich doch nicht informiert fühlen oder nicht richtig informiert fühlen. Und das finde ich, ist irgendwie so eine ganz, das ist vielleicht so ein Zeichen unserer Zeit, dass du auf der einen Seite das Überangebot an Informationsmöglichkeiten hast und gleichzeitig das Gefühl hast, dass du immer döver wirst. Und das ist, glaube ich, psychologisch wurde es untersucht und es ist tatsächlich der Fall, dass die Leute immer dümmer werden.
Schön. Ja.
Ja. Und das war es auch schon mit dem Podcast.
Ein Arzt meinte letztens, fand ich total irgendwie nochmal so eye-opening. Mhm. Wir leben ja, wie wir alle wissen, nicht so wirklich artgerecht. Unser Körper, sagte er, ist konstant unterfordert und unser Geist ist konstant überfordert. Und ich finde, das ist eigentlich total richtig analysiert. Und diese Überforderung kommt ja unter anderem daher, dass wir halt täglich ganz, ganz vielen Nachrichten im weitesten Sinne ja ausgesetzt sind. Und bislang hieß es halt immer, ja, aber jetzt überschätzt man nicht das Digitale, ne? Wir gucken immer noch gerne in die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und ja, wie soll ich es formulieren? Jetzt ist es offensichtlich, wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes, so durch eine neue Studie kam dann doch raus, dass das Internet erstmals die wichtigste Nachrichtenquelle ist. Ja, das ist doch, das Internet hat sich doch durchgesetzt. Und als würde es nicht noch schlimmer werden, ja, steigt auch die Relevanz der sozialen Netzwerke in diesem Kontext, zumindest in Teilen an.
Genau, das hat der Business Punk veröffentlicht, diese Leibniz-Studie für Medienforschung. Die wird seit 10 Jahren durchgeführt und zum ersten Mal erreichte halt diese Studie den absoluten Tiefpunkt, dass 43% aller Befragten sagen, dass dass Online-Nachrichten die am meisten rezipierten sind und verschiedene Perspektiven bieten. Und gleichzeitig ist die Unzufriedenheit über die Vertrauenswürdigkeit dieser Nachrichten auch am höchsten. könnte, vielleicht gibt es eine Korrelation oder eine Kausalität,
ja,
mit den Medien oder Kanälen oder Plattformen, die diese Nachrichten verbreiten. Dazu haben wir nämlich auch einen Artikel gefunden. Laut des Reuters Institute Digital News Report, also länger kann man es auch nicht sagen, ne? Reuters Institute Digital News Report 2024, ist die Plattform Facebook so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was die Verbreitung von Nachrichten, also jetzt nicht Messaging, sondern News, betrifft, von ehemals über 40% auf 26%. X bzw. Twitter hält sich konstant mit 11%. Auf dem aufsteigenden Ast hingegen sind TikTok und YouTube als die Medien oder Plattformen, auf denen News und Nachrichten rezipiert werden. Ich finde das alles nicht überraschend. Bei YouTube war es mir auch immer klar, weil YouTube nach Google die größte Suchmaschine der Welt ist und auch viele Newsformate, Zeitungen, Journalisten, wie auch immer, da ihr Bewegtbildformat haben und darüber sowas wie kleine Nachrichten machen über YouTube. Allerdings, was mich so ein bisschen besorgt, ist, dass es bei TikTok halt zunimmt. Ja. Aber das beobachten wir ja eh schon, das hatten wir eh schon, sagen wir mal, im Gefühl. Jetzt gibt es das auch in Zahlen. TikTok ist ein wichtiges Nachrichtenmedium, aber das ist ja genauso auch problematisch. Und ich finde grundsätzlich toll, was für Möglichkeit wir haben, wo wir uns überall Nachrichten ziehen können, dass wir auch in der Lage sind, dadurch ganz verschiedene Sichtweisen mitzubekommen, wenn man sich traut, sich aus seiner Bubble rauszubewegen. Und gleichzeitig hast du ja dieses Phänomen von Fake News, Deepfakes, und natürlich auch wie so ein TikTok-Algorithmus, also der Content Graph, dass du dich dann doch immer nur in einer Bubble befindest und dadurch immer nur die gleichen Nachrichten, Hiobsbotschaften, teilweise auch Hassrede und schlichtweg falsche Desinformationen oder Falschinformationen um die Ohren gehauen bekommst. Was sind deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, dass dieser, es gibt ja bei YouTube, es gab ja von 2020 zu 22 so einen kleinen Dip, ne, einen kleinen Rückgang. Und dann ging es jetzt ja bis 2024 nochmal hoch. Und das ist jetzt natürlich eine These, ich habe da jetzt keine Daten zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch das Format Shorts ist, was da noch ein bisschen zu beigetragen hat. Weil ja auch viele Nachrichtensender mittlerweile zum Beispiel auch Shorts verwenden. Und dass er ein ähnlicher Uplift ist, wenn man sich das mal so, wir verlinken wie gesagt auch diese Infografik mal, das sieht ja recht ähnlich aus bei TikTok zu YouTube Shorts, der Anstieg. Und das sind ja alles vertikale Kurzformate, ne? Also, und ich glaube halt so ein bisschen, dadurch, dass die Menschen schon so viele Informationen bekommen, dann wollen sie halt nicht so viele lange Informationen bekommen, sondern sind halt eher süchtig danach, viele kleine, schnelle Informationen zu bekommen, die man halt auch relativ schnell wegwischen kann, sage ich jetzt mal, wenn man sie denn für irrelevant hält. Ich finde es heftig, dass X, Twitter, wie man es auch immer nennen mag, das war ja ursprünglich das eigentliche Nachrichtenportal, ne, oder die eigentliche Nachrichtenplattform. Und die ist jetzt auf dem vorletzten Rang. Und meine These ist, es dauert nicht bis 2025 und erst recht nicht bis 2026, bis TikTok diese Mauer durchbrechen wird, weil aktuell ist TikTok noch unterhalb von X. Und ich war, das kann ich übrigens nur empfehlen, die Landsendung, in der es um das Thema KI in den Schulen oder im Bildungssystem ursprünglich ging. Da saß auch irgendwie ein relativ junger Typ und das war irgendwie, wie hieß das nochmal, Schülerverband oder wie hieß das nochmal, der beste Schüler sozusagen, der dann die Schüler vertreten hat in der Schule, wie hieß das nochmal?
Schulsprecher.
Schulsprecher, danke. Mhm. Und das war so der Vorsitzende von allen Schulsprechern, was weiß ich denn. Auf jeden Fall war ein cooler Typ. Und der hat, das fand ich irgendwie total cool, der meinte, so haltet uns doch nicht für so wahnsinnig dumm, dass ihr immer denkt, wir würden das alles nur konsumieren, gefühlt 20 Stunden am Tag und das alles glauben. Weil das zeigt ja ehrlich gesagt auch, dass das Ergebnis von der Europawahl, ne, da hat man sie ja auch am Anfang ganz falsch eingeschätzt, in Anführungszeichen falsch, ne, in dem Sinne, als dass man ja dachte, das ist so die grüne Mitte, sag ich jetzt mal, ne, und herauskam, beziehungsweise hat sich herausgestellt, dass dann doch mehr junge Leute als gedacht, und zwar deutlich mehr, die AfD gewählt haben. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, und auch das fand ich einen spannenden Punkt, der meinte, es hilft halt nur bedingt, wenn sich die Regierung jetzt denkt, wow, da scheinen ja viele junge Menschen zu sein, ich gehe da jetzt auch hin, ne, und dann lässt man seine Aktentasche reden, sondern dass man sich mal inhaltlich in seiner Politik damit beschäftigt, was umtreibt denn die jungen Leute, ob das die Rente ist oder ja, gibt ja genug Probleme, keine Ahnung, Wohnungen, Migration und so weiter. Genau. Das sind ja die inhaltlichen Themen, bei denen ja auch diese jungen Leute auch zu Recht, finde ich, sagen, ey, da gibt's keine Problemlösung und wir rennen halt so ein bisschen ins Unheil, was unsere Zukunft angeht. Und beschäftigt euch doch lieber mal damit, anstelle, dass ihr jetzt sagt, lass noch einen weiteren TikTok-Kanal aufmachen. Das fand ich einen total guten Punkt, weil dann hilft es halt auch nicht, wenn du einfach einen weiteren Kanal hast, um die Dinge, die die jungen Leute ja nicht interessieren, zu distribuieren.
Ja, und das ist ja auch eben halt das, und da hatten wir in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder drüber gesprochen, was die AfD auf TikTok so erfolgreich macht. Jetzt kann man darüber natürlich streiten, dass man sagt, okay, die sind erfolgreich wegen der Art und Weise, wie sie da reden, ne? Also wird ja auch allgemein gerne gesagt, das sei alles Hate Speech, Diskriminierung, Hassrede und so weiter, was ja aber nicht überwiegend der Fall ist. Da gibt es mit Sicherheit Einzelne, die das tun, und je krasser ein Video ist, desto öfter wird es angeschaut. Das liegt einfach in der Natur der Sache bei TikTok, aber sie beschäftigen sich halt auch mit den Themen, und davor darf man ja die Augen nicht verschließen. Ich stelle in Frage, dass die AfD gute Antworten liefert. Das tun aber die etablierten Parteien auch nicht. Aber was ja die etablierten Parteien nicht machen, also dazu noch machen, ist, sie ducken sich vor den Fragen weg. Also nicht nur, dass sie auch keine Antworten liefern, aber sie wollen sich mit den Fragen schon gar nicht auseinandersetzen. Ist zumindest mein Eindruck, oder auch im Gespräch mit anderen Menschen, dass bestimmte Themen, die auf Deutsch gesagt total haarig sind oder bei denen man sehr gut durchnavigieren muss, um nicht oft als rechts oder als links oder als dies oder als das abgestempelt zu werden, dass die gar nicht erst angefasst werden. Ne? Und ich meine, dann braucht es so einen Vorfall wie in Mannheim, damit dann der Bundeskanzler sich mal bemüht oder sich irgendwie da niederlegt und irgendwas zum Thema Abschiebung von sich gibt, was jetzt auch wieder revidiert wird. Also das sind ja alles so Punkte, die summieren sich zu so einem Gesamtbild. Davon muss nicht alles verstanden werden oder nicht alles, sagen wir mal, ankommen bei der Jugend in Anführungsstrichen, weil teilweise auch, sag mal, die politische Bildungsgrundlage fehlt. Aber du vermittelst ja dennoch ein Gesamtbild, ob du kompetent bist oder nicht als Bundesregierung oder als regierende Partei, als Minister, als Bundeskanzler. Und ich finde, das wird nicht vermittelt. Und deswegen wundert es mich halt eben auch nicht, wenn sich andere Formate und Botschaften dann eher verfangen, die vermeintlich eine Klarheit und eine Orientierung liefern. Und ich glaube, zum Kern dieses Übels durchzudringen, nämlich, dass sich insbesondere auch junge Menschen klare Ansagen, eine Orientierung und einen Fahrplan wünschen, das ist ja kein Faszinosum unserer Zeit in 2024, sondern das möchten Kinder und junge Menschen auch. Das ist ja wie in der Erziehung. Ja, natürlich wollen die auch rebellieren und Aufstände machen. Und ich erlebe das bei unserer Fünfjährigen. Natürlich will die total autonom sein. Aber die schreit auch gleichzeitig danach, dass ich ihr sage, zeig mir, was ich machen muss. Hilf mir, indem du mir eine Grenze setzt, weil ich weiß nicht, ich weiß es von alleine nicht. Wo muss ich hin? Wie muss ich was machen? Zeig mir, wie die Dinge funktionieren. Und im übersetzten Sinne ist es ja genau das, was auch eine Jugend von der Politik möchte. Gebt uns eine Orientierung, zeigt uns, wohin es geht, gebt uns Hoffnung und Zuversicht in dieses Land, weil sonst sind wir entweder weg oder wir landen politisch, gesinnungstechnisch und moralisch irgendwann auf einer Seite, die ihr nicht mehr kontrollieren könnt. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
Komplett. Es ist eigentlich, finde ich, auch recht gut, manchmal mit Marken zu vergleichen, ne? Also ich glaube, immer wenn eine Kommunikation schief geht, verarscht man die Leute. Also das kann man sich mal so generell merken, ne? Das ist ja auch das Problem, wenn Marken sagen, ja, Fachkräftemangel, das hört man ja mittlerweile übrigens, es geht mir auch tierisch auf den Senkel. Gefühlt an jeder Stelle ist immer eine Karte, die man ziehen kann, Fachkräftemangel. So als Entschuldigung für jegliches Fehlverhalten und Inkompetenz. Geht mir auch tierisch wirklich auf den Sack. Und das ist ja auch häufig so ein bisschen die Konsequenz davon, dass Marken nach außen hin etwas kommunizieren, was sie nicht sind. Ne? Also das heißt, du denkst, wenn du den Scheißhaufen Gold anstreichst, dann ist der Scheißhaufen plötzlich auch Gold. So,
das und
ist
alle so. Wollen ihn haben und bewundern ihn.
Richtig, genau. So. Und ich glaube, in Sachen Employer Branding ist das halt sehr direkt, weil dann fängst du halt an zu arbeiten und wir wissen beide, nach einer Woche weißt du eigentlich, ob du dir den Scheißhaufen oder den Goldhaufen geangelt hast. Und sehr häufig checken die Leute dann halt, upsi, das war ja gar nicht so, wie man mir im ersten Kennenlerngespräch erklärt hat. Und genau so ist das halt hier auch, ne? Also es wird halt ständig nach außen hin etwas erzählt, dass sich irgendwas toll geändert. Also das ist ständig, ne? Es hat sich bestimmt auch in den letzten Jahren einiges Gutes verändert, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, man muss halt insbesondere bei den jungen Leuten, die, und das ist auch echt, ich habe da ja vorgestern oder so auch was bei LinkedIn zugepostet, die sind kompetenter als wir alle zusammen in Sachen Medien. Nicht, wenn es darum geht, die Gefahren von KI und so weiter zu verstehen, das vielleicht nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wir tun manchmal so, als seien die diejenigen, die die Medien noch besser kennenlernen müssten. Das ist ja nicht so. Ne? Also die haben ChatGPT im Vergleich zu mancher 70-Jährigen komplett durchgespielt. Ja, also die verstehen das. Die verstehen, was ein Prompt ist. Die verstehen, wie ich meine Hausaufgaben schnellstmöglich und bestmöglich bekomme. Ja, so. Und ich glaube halt, die checken halt auch in der ersten Sekunde von einem TikTok, a Reel, ist ja völlig egal, ob die veräppelt werden. Und die werden halt häufig veräppelt. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Also wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, neuer Rentenbeschluss, jetzt müssen sich alle Jugendlichen freuen, die bilden sich halt ihr eigenes Urteil. Ne? Und laufen, sag ich mal, dann nicht einfach dem dpa-Artikel hinterher und sagen, ah, okay, das soll gut für uns sein, sondern dafür wiederum gibt's nämlich auch die sozialen Medien, dass es dann schon ein oder zwei Experten gibt, die dann halt sagen, nee, sorry, wir haben uns das Ganze mal angeguckt, ist voll die Minusgeschichte für die junge Generation.
Ja.
Sowas wird halt mittlerweile auch nicht mehr unter den Teppich gekehrt. Und das gefällt, glaube ich, den Politikern auch nicht. Ne?
Da gibt es ja auch super viele Erklärbär-Formate. Jetzt klingt es zwar sehr kindlich, aber es gibt super viele Influencer und YouTuber, die sich genau mit diesen Themen halt beschäftigen und die dann auseinanderdröseln. Ein ehemaliger Coca-Cola-CEO hat mal ja dieses Zitat geprägt, eine gute Marke ist ein Versprechen, das gehalten wird. Und ich finde, das lässt sich eins zu eins auf Politik übertragen. Gute Politik ist ein Versprechen, das gehalten wird. Und wenn du halt die ganze Zeit im Wahlkampf und wenn du Koalitionsverhandlungen hast, dich hinsetzt und irgendwelche Absichtserklärungen leistest, von denen eigentlich jeder im Raum weiß, das werden wir nie erreichen, weil wir einfach nicht checken, wie kompliziert der politische Apparat ist und das Tagesgeschäft in der Politik es einfach nicht zulässt, schnell Maßnahmen umzusetzen, es sei denn, es steht wieder irgendeine Pandemie vor der Tür, dann geht ja plötzlich alles ganz schnell. Aber das ist halt einfach etwas, was so ein menschliches Grundbedürfnis ist, ne? Also veräppel mich nicht. Und wenn du ein Versprechen machst, dann halt es auch, weil sonst kann ich dir nicht vertrauen. Und das ist, finde ich, eins zu eins, entweder auf Marken, auf Menschen oder auch auf dieses Sammelbegriff Dings Politik zu übertragen.
100%. Ein sehr gutes Beispiel, ich glaube, da hat diese Partei auch elementar verloren, war ja während der Pandemie, du hast gerade eben angesprochen, es war die FDP gesagt, mit uns kommt keine Impfpflicht. Ich glaube, es war so. Ich glaube, es war die FDP, vielleicht sogar auch Christian Lindner in Persona, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das Versprechen. So, und dann verstehe ich irgendwo auch, in der Pandemie ändern sich sehr viele Sachen in einer kurzen Zeit, so, das haben wir alle mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Versprechen hat sich dann in Wohlgefallen, je nachdem, wie man es auch nennen mag, aufgelöst und schubs war dann doch eine Impfpflicht in Anführungszeichen da. Und ich glaube, das vergessen halt Menschen auch nicht. Ne? Also das kann mal sein, wenn es darum geht, ob in Köln-Müngersdorf ein neuer Bahnsteig gebaut wird. Okay, dann gilt irgendwie so Konrad Adenauers Satz, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Aber wenn es halt um so relevante Dinge geht, ne, die ja sehr nah an der Person irgendwie dran sind und tendenziell auch als übergriffig wahrgenommen werden können, halte ich das für wirklich sehr schwierig. Und ich glaube, also ich verstehe durchaus die Problematik. Auf der einen Seite fordern die Leute das ein, dass du dich bekennst. Du wirst in jeder Talkshow 80.000 Mal gefragt, ja, was ist denn ihre Position dazu? Und es braucht natürlich auch sehr viel Disziplin und Mut und Kraft, dann immer wieder zu sagen, wir können das jetzt noch nicht beantworten, aber trotzdem glaube ich, es wäre der wirklich teils smartere Weg. Ne, weil
es wäre auch authentischer. Und ich verstehe aber auch, dass es total tricky ist, politische Kommunikation zu betreiben. Ja. Denn ich glaube, man gerät ganz schnell in so einen Zugzwang. Ich fände es fair und gerecht, wenn man nicht andauernd Versprechungen macht. Aber du brauchst ja, wie auch bei Marken, einen starken Claim. Also du willst ja Leute überzeugen, ob das im Wahlkampf ist, auf welcher Ebene auch immer. Das heißt, du lehnst dich so aus dem Fenster Obwohl du das vielleicht gar nicht möchtest, aber weil es halt andere auch machen. Und die Sorge ist ja immer, der Wähler ist blöd, der fällt auf jedes Versprechen oder jede Absichtserklärung rein und der wählt halt das, was am verheißungsvollsten wirkt. Es kann natürlich sein, dass das so ist. Es kann aber auch sein, dass es gar keine Korrelation dazu gibt. Das kann ich nicht beantworten. Es könnte durchaus so sein. Aber eigentlich wünsche ich mir, und ich meine, sie lassen sich ja alle von großen Agenturen dahingehend auch beraten, mal ein Kommunikationskonzept für eine Partei, die wirklich sich hinstellt und sagt, wir machen keine Versprechungen, weil wir nicht wissen, ob wir die halten können. Aber wir haben diese und jene Absichten, das zu machen, und es ist realistisch, das zu halten, weil so. Und dann so einen Fahrplan mal hinzulegen. Und ob das in der Kommunalpolitik ist oder auf Landesebene, auf Bundesebene, dieses Vertrauen in eine Partei muss man sich ja, oder das Vertrauen der Wähler, das muss man sich ja erarbeiten. Und das machst du nicht, wenn du auf Bundesebene immer dir einen riesen Zirkus machst und die fetten Wahlplakate und ja, mit uns und dies und das und ihr werdet unsterblich sein, wenn ihr uns wählt, sondern das machst du ja auch im Kleinen in der Kommunalpolitik. Da musst du ja anfangen zu überzeugen. Und ich glaube, da wächst du das Vertrauen der Wählerschaft. Aber ja, ich glaube, es ist wie auch in Konzernen, das Ding ist so groß, das hast du alles schon ja nicht mehr im Griff.
Nee, aber ich glaube, das vielleicht mal so ein bisschen um die Brücke zu unserem nächsten Thema zu schlagen, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wenn man jetzt eine Personenmarke ist. Und da möchte man ja auch für irgendetwas stehen, ne? Und ja, kommuniziert nach außen eine gewisse Sicht auf die Dinge. Und das ist jetzt ja eine der bekanntesten LinkedIn-Influencerin, gibt's das Wort? Wenn nicht, muss ich das unbedingt patentieren lassen. Naja, auf jeden Fall. LinkedIn-Influencerin. Ja, ich muss mal drüber nachdenken. Ist es jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen, ne, könnte man sagen.
Das ist so. Es geht um Tijen Onaran. Das ist eine Autorin und Unternehmerin, die lange Zeit im politischen Betrieb, auch auf Bundesebene tätig war, dann sich im Bereich PR getummelt hat und später dann das große Lobby-Netzwerk Global Digital Women gegründet hat. Mittlerweile ist sie auch Investorin und wie nennt sich das denn? Jurorin, Jurymitglied? Was sind die denn bei der Höhle der Löwen eigentlich? Sie ist ja, Löwin.
Löwin.
Löwin bei der Löwin. Genau. Höhle der Löwen und hat somit auch, sagen wir mal, in den klassischen Medien eine erhöhte Präsenz und man kennt sie dort. Sie hat immer mal wieder Artikel auch bei Business Punk, ist da, glaube ich, Gastautorin gewesen. Also wenn man in dieser ganzen Startup, LinkedIn, Corporate Bubble unterwegs ist, so wie wir es sind, kennt man Tijen einfach. Jetzt hat der Business Insider, der es sich irgendwie offensichtlich zur Aufgabe macht in den letzten paar Monaten, ja, wie soll man das beschreiben? Was machen die denn da? Immer so Kampagnen gegen Leute zu fahren, ja, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, einen Artikel veröffentlicht, in dem offensichtlich auch aktuelle, aber vor allem ehemalige Mitarbeitende, vor allem Mitarbeiterinnen, sich kritisch zu Tijen äußern. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, problematisch an der Sache ist nur, dass Tijen sich nach außen in den sozialen Medien, in den Texten, die sie postet, immer als die Female Empowerment Goddess quasi positioniert. Alle Frauen sollen eine Chance haben und Fleiß und Aufstieg und Erfolg und so weiter und so fort. Steffi, du wirst es mit Sicherheit gleich nochmal detaillierter beschreiben können, was ich damit meine. Und jetzt kommt halt einfach raus, die Frau ist ja gar nicht so oder soll angeblich nicht so sein, sondern im Hintergrund und im Tagesgeschäft eine sehr strenge Herrscherin, unfair, die psychologischen Druck auf ihre Mitarbeitenden ausübt und schwangere Frauen oder frisch gebackene Muttis feuert. So der Artikel.
Ja, irgendwie so, auch da wieder schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite, als ich es gesehen habe, hat es für mich auch ein bisschen wieder so einen Anstrich von, also ich übertreibe jetzt mal Hetzkampagne, ne, weil sie haben das ja vorher auch schon bei einem, ich glaube es war Lead HR von SAP gemacht, der war ja auch eine große LinkedIn-Koryphäe, der ist eine große LinkedIn-Koryphäe.
Ganz kurz mit dem Wort Hetzkampagne wäre ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtig, weil Hetze ist glaube ich, strafrechtlich definiert.
Ja, deswegen meine ich, also das trifft's jetzt nicht, aber ich meine, es hatte schon halt so ein Geschmäckle von, wir greifen uns erfolgreiche Personen raus.
Mhm, genau.
Versuchen dann, also ich überspitze das jetzt, das ist vielleicht auch nicht die Realität entsprechend, suchen so lange nach Dreck, bis wir was finden. so ein bisschen fühlt es sich manchmal an. So, und auf der anderen Seite schreiben halt recht viele, wenn dieser Artikel von Business Insider geteilt ist, auch drunter, das kann ich nicht verifizieren, ja, und das ist jetzt neu, das ist seit Jahren irgendwie bekannt in der Branche, so. Scheint offensichtlich bei dem einen oder anderen so gewesen zu sein, oder zumindest war es ihm oder ihr vorher schon bewusst. Also, was ich da spannend finde, ist so ein bisschen, das hat wieder so ein bisschen Connection zu den Themen, die wir eben hatten. Das ist ja so, wenn du halt auf einer Bühne und ihre Bühne ist ja in den letzten Jahren immer, immer größer geworden, wie du gerade gesagt hast, dann immer wieder so etwas vor sich herträgt, ne? Und in dem Fall ist das ja wirklich dieses ganze Thema, benehmt euch Frauen, also mal ganz abstrakt, benehmt euch Frauen gegenüber ordentlich. Ne? Das ist ja so eines ihrer, ja, der Fahnen, die sie schwenkt, sagen wir es mal so. So, und jetzt ist es natürlich dann auch sehr dankbar, wenn dann auch noch eine schwangere Person sagt, ja, ich bin jetzt von der irgendwie vor die Türe gesetzt worden, hochschwanger oder zumindest im Kontext meiner Schwangerschaft. Und ich finde da auch immer, vielleicht ist es auch, weil ich ursprünglich mal Journalismus studiert habe und ja in meiner Bachelorarbeit zu dem Thema Medienskandalisierung geschrieben habe, ich finde solche Sachen auch manchmal schwierig, weil sie ja nur eine Perspektive zeigen. Ne? Also ja. Vielleicht haben sie auch die Gen davor gefragt, weiß ich jetzt nicht.
Müssen sie eigentlich machen? Also es erfordert die journalistische Sorgfaltspflicht, dass du jemandem die Möglichkeit gibst, genau, dich dazu zu äußern. Die Bild macht das ja immer 60 Sekunden, bevor der Artikel online geht. Bei Business Insider weiß ich nicht, wie viel Vorlauf Minuten man da hat. Aber sie hat sich auf jeden Fall nicht geäußert und ihre Rechtsvertreter und Verdreher auch nicht.
Ja, also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Problematik. Also auch ehrlich gesagt, finde mal jemanden, der gekündigt wurde und der danach gut über das Unternehmen spricht, ohne das jetzt, ne, irgendwie negieren zu wollen, was diese Personen gesagt haben. Wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ich war weder Teil des Unternehmens, noch war ich eine von den Personen, noch bin ich die Jen. Aber nichtsdestotrotz ist halt auch irgendwie nicht so die Gruppe an Menschen, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit was Nettes über dich sagen. Lass es uns mal so formulieren.
Und siehe Kununununununu.
Siehe Kununununu. Ja, insofern irgendwie schwierig. Aber ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Ne, weil
ich bin da schon wieder so halb genervt von. Ne? Also ich mag schon mal nicht den Titel von dem ganzen Ding. Ex-Mitarbeiterinnen erheben schwere Vorwürfe. Also schwere Vorwürfe, das hört sich an, als hätte sie körperlich jemanden angegangen oder so, als wäre sie in Cum-Ex involviert oder so. Ja. So. Also was ist das für ein Ausmaß? Da wird etwas suggeriert, was wirklich noch nicht mal ein Drittel so schlimm ist. Tijen, die hat auf der einen Seite immer natürlich die Positionierung im Bereich Female Empowerment, aber auf der anderen Seite sagt sie auch ganz klar, und das hat sie in den letzten Monaten und Jahren auch immer gemacht, dass dieses Land nicht funktioniert, wenn man faul ist und sagt, nee, arbeiten machen wir nicht mehr. Arbeit macht psychisch krank, lass nur noch 4-Tage-Woche, ach, Ivo, lass 1-Tage-Woche einführen. Da ist sie ja total gegen. Und sie betont auch immer wieder, wie viel harte Arbeit sie in ihre Sachen reinsteckt, dass sie fleißig ist und dass sie es von jedem anderen auch erwartet. Insofern finde ich auch die Aspekte, die in dem Artikel aus meiner Sicht sehr überspitzt dargestellt werden, nämlich, dass sie eine strenge Chefin ist und dass sie hohe Leistungsbereitschaft von ihren Mitarbeiterinnen erwartet, nicht verwunderlich. Das ist auch logisch. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie erfolgreich sie ist. Ich habe auch ehrlicherweise ihr Geschäftsmodell nicht ganz durchdrungen und verstanden. Ich verstehe nicht ganz, womit sie Geld verdient. Es ist wahrscheinlich Beratertätigkeiten oder das, was sie halt mit ihrer Lobbyarbeit irgendwie so macht und ihre Investments, die sie tätigt. Wobei ich auch nicht den Eindruck habe, dass die alle erfolgreich sind. Also in zwei Fällen, kann ich jetzt aber nicht genau nennen, welche das sind, wurde dann auch irgendwie berichtet vom Business Insider oder Business irgendwas anderes, dass die Firmen pleite gegangen sind oder irgendwie so. So, aber das ist ja auch schon alles, was ich dazu weiß. Und das dann vielleicht, und vor allem werden ja auch die Umstände gar nicht wirklich klar gemacht, warum jetzt diese hochschwangere oder frisch gebackene Mutter entlassen wurde. So, richtig. Also normalerweise wird einem, du kannst in Deutschland einer Mutter in Mutterschutz nicht einfach mal so kündigen. Das funktioniert rein rechtlich schon gar nicht. Und wir kennen ja auch den Kontext zu der ganzen Sache nicht. Vielleicht hat sie gesagt, du, ach, bloß da jetzt mit der Arbeit, das will ich nicht so. Oder vielleicht hat sie ein Commitment vorher gemacht, was sie nicht halten konnte. Ist ja auch egal, aber wir kennen den Kontext nicht. So.
Ja.
Und wir wissen auch nicht, wie viele Frauen mit Business Insider gesprochen haben. Vielleicht war es nur die eine Enttäuschte. Und da steht ja auch drin, das sei noch aktuelle Mitarbeiterin, was ich irgendwie nicht glauben kann.
Nee, kann ich auch nicht glauben. Auf keinen, also, das heißt auf keinen, ich kann es mir nicht vorstellen, so einfach fehlt mir vielleicht meine Imaginationsfähigkeit. Ich finde, manchmal hat das auch so ein bisschen den Anstrich, wenn eine Frau sich stark für andere Frauen einsetzt, nennen wir es jetzt mal so im weitesten Sinne, dann kriegen viele das nicht in eine Schublade mit, die schminkt sich gerne, die lässt vielleicht auch einen Beauty-Eingriff bei sich machen, keine Ahnung, jetzt nicht auf sie bezogen, sondern generell, und sie supportet jetzt nicht ohne Grenzen, ne, sondern die kann auch mal Tacheles und so reden. Das passt für viele nicht so in eine Schublade. Weißt du, was ich meine?
Ja, also vorbei. Ich bin jetzt in der Art und Weise, wie sich Tijen inszeniert, ist nicht mein Ding. Ich bin
muss jetzt auch kein
Fan von ihr. Dieses ganze Bunt und Lippenstift. Und dann hat sie auch mit Douglas zusammen eine eigene Lippenstiftlinie rausgebracht. Das ist so, wo ich sage, ja, ich finde das so ein bisschen anstrengend. Ne? Ja. Ist ja aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, soll er mal machen. Insofern, und deswegen habe ich mich auch gerade so schwer getan, zusammenzufassen, was sie eigentlich tut, weil ich das nicht mitkriege. Also ich folge ihr zwar auf Instagram und auf LinkedIn, aber ich habe es immer noch nicht ganz geschnallt. Deswegen bin ich jetzt auch nicht ihre größte Fürsprecherin. Aber was Business Insider mit diesem Artikel gemacht, das ist so, das langweilt mich total, weil ich sage, was ist denn jetzt euer Punkt? Es hört sich für mich so ein bisschen krampfhaft zusammengekratzt an, damit man irgendwas gegen sie in der Hand hat. Und ich kenne relativ viele Fälle, ich sage jetzt keine Namen, aber es ist im, sagen wir mal, modernen Journalismus, wenn man das überhaupt Journalismus nennen kann, so, dass bei Journalisten oder Redakteuren schon mal irgendeine Leitung durchbrennt, weil man sich persönlich angegriffen gefühlt hat von einer Person und dann denkt man sich, aha, ich sitze aber am längeren Hebel, weil ich Teil einer großen Newsplattform bin. Dich zerlege ich jetzt erstmal. Kann ja auch sein, weiß man nicht.
Komplett. Da fällt mir so ein Artikel ein, nennen wir es mal, es war in einem großen Kölner Medienhaus, so. Da gibt's einige, ja? Das ist nicht verfänglich, was ich jetzt gesagt habe. So, und da kam ein Artikel raus, der hat mich auch wahnsinnig aufgeregt. Da ging es darum, es müssen ja teilweise die Gehälter insbesondere ab einer bestimmten Ebene offengelegt werden, alle Jubeljahre wieder. Und das war auch in diesem Fall so. Und dann hat man sich wahnsinnig darüber aufgeregt, wie viel die Geschäftsführung von diesem Unternehmen, ist jetzt kein kleines Unternehmen, verdient. Und das war jetzt aber so, ist jetzt schwierig, die Zahlen noch zu nennen. Also es war jetzt nicht auch jetzt so viel, dass ich gesagt hätte, ach du Scheiße, um Himmels Willen. Das hat die Person auf jeden Fall nicht verdient, auch im nicht wortwörtlichen Sinne. Und dann hat man auch zwei anonyme Menschen in diesem Artikel zitiert. Das heißt, man konnte noch nicht mal sagen, wer es denn war. Und diese Person hat gesagt, ja, weil der Job so viel verdient, müssen wir unsere 22 Filialen schließen. Und das ist natürlich völliger Gehirnfropf. Ne? Also, dass man denkt, es sei der Grund, weil der Geschäftsführer Betrag X verdient, müsse man X Filialen, das ist einfach dumm. So, und auch da wieder, finde ich, sollte man als Journalist in der Lage sein, solche O-Töne auch mal ein bisschen zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, liefern diese O-Töne jetzt einen Mehrwert abseits von Clickbait und Polarisieren? Ja, also, und das ist nicht der Fall bei solchen O-Tönen. Ich muss ja auch eben mal lachen, wenn, egal ob das jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen ist oder bei RTL, ist ja völlig egal, dann irgendwie die Ursula Kiemen auf der Straße gefragt wird, wie sie Vorfall XY fand, denke ich immer, das ist N gleich 1. Also, was hilft mir jetzt dieser O-Ton von dieser einen Person, die random auf der Straße stand, um dieses Geschehen jetzt zu beurteilen? Und ich mag grundsätzlich solche Sachen nicht, weil ich mir immer denke, das ist weder repräsentativ, noch hat dieser O-Ton in irgendeiner Weise einen Mehrwert für die Person, die es liest. Und es zieht halt auch einfach eine Person in den Dreck. So. Ja. Und da bin ich immer nicht so ein Freund von.
Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt, also wen hatten Sie denn noch mal davor auf dem Kika?
Den Kawa Jonassi.
Ja,
von richtig. SAP.
Genau, also davor hatten sie von SAP den HRler. Sag nochmal den Namen, ich habe wieder vergessen.
Kavajunossi.
Genau, auf dem Kicker, der dann auch seinen Posten räumen musste. Jetzt ist es Tijan Onaran. Vielleicht machen die bei Business Insider irgendwie so ein Prominente-Bingo. LinkedIn-Prominente-Bingo. Mal gucken, wen wir als nächstes. Jetzt müsst ihr in der Reihenfolge wieder ein Mann drankommen. Ich sag, als nächstes ist Philipp Pitschler dran und danach kommt Celine Flores-Willis.
Ja, weißt du, was ich übrigens da mit am meisten schade finde? Die haben ja diesen Podcast, den ich übrigens auch über alles liebe, ne? Und also wirklich der Business Insider, und da geht es um Wirtschaftsverbrechen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind auch teilweise sehr gut recherchierte Fälle. Und die haben seit einiger Zeit da eine neue Strategie, verfolgen die. Das ist auch seit die Co-Moderatorin beim Handelsblatt ist, die übrigens mega ist an der Stelle. Und kriegt er jetzt, glaube ich, auch in einem Podcast aus. Naja, egal. Auf jeden Fall war seit ihrem Weggang so ein bisschen die Strategie, wir recherchieren nicht immer diese großen Fälle, weil These, davon gibt es jetzt auch nicht jede Woche 9, sondern wir nehmen eher viele kleine, die wir schneller recherchieren können. Und ein bisschen, das ist jetzt eine These von meiner Seite, hat das für mich so den Anstrich. Ne? Wir brauchen eine gewisse Frequenz, wir brauchen relativ häufig neue Fälle. Und wenn es keine gibt, dann bauen wir sonst.
Ja, genau. Weil im Grunde genommen steht ja in diesem Artikel jetzt nichts drin. Also deswegen schreiben die auch alle unter den als LinkedIn-Kommentar, das ist jetzt aber eine Überraschung. Also kann ja natürlich sein, dass sie irgendwie eine totale Furie und anstrengende Person ist, whatsoever. Aber das ist ja jetzt wirklich ganz offensichtlich, um dieser Frau an den Karren zu pissen, egal wie man sie findet. Aber ich meine, sie ist jetzt gut damit beraten, aus meiner Perspektive, dass sie jetzt einfach erstmal nichts dazu sagt, sich zurücklehnt und ihre Anwälte machen lässt. Und dann, finde ich, sollte sie sich den Ralf Höcker nehmen. Der macht die dann alle platt.
Enjoy.
Genau. Ja, mal gucken, was das gibt. Also wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir hätten jetzt auch nicht drüber gesprochen, wenn sie nicht so eine große Reichweite hätte, ne? Wie zum Beispiel über die Höhle der Löwen, wo man sie ja auch regelmäßig sehen kann. Ich gucke dieses Format übrigens gar nicht mehr. Du?
Ja, ich gucke es schon manchmal, aber ehrlich gesagt aus Ermangelung an Alternativen. Also wenn es jetzt eine gute Serie gibt, die ich parallel bei Netflix gucken kann, dann würde ich die Serie vorziehen. Es ist auch eher so, dass ich weniger die Juroren spannend finde, als eher auf was man so kommt. Also auf was für Ideen man kommt und sich halt selbst eine Meinung darüber zu bilden, ob diese Idee wirklich relevant ist oder nicht. Das finde ich eigentlich eher spannend.
Ja. Ja, guter Punkt. So, wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Das war jetzt irgendwie so ein abruptes Ende. Haben wir noch nicht irgendwas, was wir unseren Zuhörenden mitgeben können?
Einfach mal die EM zu genießen. Das wäre mein Appell an der
Werdet Stelle. Mal richtig schön patriotisch. Ich weiß ja, in ganz Deutschland sind sämtliche Fanartikel vergriffen. Egal, ob das Blumenketten oder Schwarz-Rot-Gold-Schminke, Hüte, alles weg. Bastelt es euch selber und kommt mal wieder so richtig in Deutschland EM-Patriotismus-Fieber, weil das ist nichts Schlimmes, ja? Also man darf auch ruhig die Deutschlandfahne schwenken. Das machen alle anderen Mannschaften und ihre Fans auch, und das ist großartig. Das tut uns gut. Jetzt muss das Wetter muss besser werden. So
wird's ab übermorgen. Da wird es heiß und dann ist das Sommermärchen auch wieder komplett da, ne?
Siehst du mal. So. Ja. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und gerade.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund, genau. Tschüss. Tschüss. Frau Nasenbär.
Danke. Tschüss.